Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen und euch bitten, mit mir jetzt nach dieser geistlichen Speise oder nach dieser leiblichen Speise jetzt auch die geistliche Speise zu genießen und mit mir jetzt gemeinsam den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir wollen uns heute Epheser 6 anschauen und uns mit dieser Waffenrüstung Gottes beschäftigen. Aber bevor wir jetzt diesen Text auch gemeinsam lesen, möchte ich euch nochmal ganz kurz abholen und auch so ein bisschen den Kontext von Epheser 6 nochmal aufrollen. Wir sind ja nicht so regelmäßig im Epheserbrief auch unterwegs. Und deshalb möchte ich auch hier nochmal ein bisschen auf den Kontext auch eingehen. Und der Apostel Paulus, der schreibt diesen Brief, als er gerade im Gefängnis in Rom sitzt und hat das Anliegen, die Epheser nochmal geistig auszurichten und sie zu stärken. Und dazu erinnert er sie zuerst einmal an das große geistliche Erbe, das sie in Jesus bekommen haben, und zeigt ihnen dann auf, wie sich dieses Erbe auch auf ihr alltägliches Leben, auf ihren Alltag auswirken sollte. Das heißt, Paulus beschreibt den Ephesern erstmal hier ihren Stand, ihre Identität, ihre Stellung in Christus in den ersten drei Kapiteln. Er zeigt ihnen dort nämlich auf, wer sie eigentlich in Christus sind und welche Segnungen sie in ihm bekommen haben. Also das geht schon gut los in Kapitel 1, da lesen wir von der Auserwählung zum Heil, von der Vergebung der Sünden, von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist und von der Adoption als Söhne und Töchter Gottes. Und all diese Segnungen sollen ihnen letztlich Motivation, sollen ihnen Antrieb für dieses Leben hier liefern. Und dazu beschreibt er dann den Wandel der Gemeinde in den letzten drei Kapiteln des Briefes. Und dort geht er dann auch auf die Berufung der Gemeinde ein und beantwortet auch die Frage, wie die Gemeinde denn, nachdem sie so ein großes Erbe auch in Christus erhalten hat, wie sie denn leben sollte. Und in diesem Zusammenhang redet der Apostel Paulus auch über die Angriffe des Satans. Er sagt hier in Kapitel 6, dass wir einen mächtigen Widersacher haben, der alles daran setzt, uns geistig zu schaden und uns niederzuhalten. Er sagt, dass uns der Satan versucht, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, um uns von Gott wegzubringen und uns von unserem Herrn abzulenken. Und wir wissen natürlich aus der Schrift und auch aus dem Epheserbrief selbst, dass der Satan uns nicht mehr aus Gottes Hand reißen kann. Er kann uns das Heil nicht mehr streitig machen, aber er kann versuchen, uns die Freude an diesem Heil, an dieser Rettung zu nehmen. Er kann versuchen, uns zu deprimieren, uns zu frustrieren, sodass wir gebeugt durch dieses Leben gehen und so letztlich auch in gewisser Weise unser Zeugnis vor dieser Welt hier verlieren. Und das Anliegen des Satans ist es, uns zu betrüben, sodass Leute uns dann in unserer Freudlosigkeit auch sehen und sagen, dass sie mit unserem Gott nichts zu tun haben möchten. Dass letztlich auch Ungläubige sagen, dieser Gott der Bibel, an den dieser Christ hier glaubt, der muss so unfreundlich, der muss so kalt sein, dass ich ihn gar nicht erst kennenlernen möchte. Und genau aus diesem Grund fordert uns auch der Apostel Paulus hier in Epheser 6 auf, stark zu werden in dem Herrn und die Waffenrüstung Gottes anzulegen, um im Glauben stehen zu können. Er sagt eigentlich hier in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das heißt, nicht nur ein Teil, nicht nur den Gürtel oder den Schild oder den Helm. Nein, wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes anhaben, damit wir im Glauben in dem Sieg Christi stehen bleiben können. Das heißt, in dem Triumph, den Jesus da für uns am Kreuz errungen hat, dass wir darin festbleiben. Und dafür brauchen wir unter anderem auch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, von dem wir hier in Vers 14 lesen und den wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich möchte dazu ab Epheser 6, 10 lesen, einfach um das Kontext, um den Kontext auch ein bisschen mitzunehmen. Und wir wollen bis Vers 14 durchlesen. Dort heißt es: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich möchte zu Anfang noch beten. Ihr könnt gerne noch mal aufstehen. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass wir heute Morgen wieder einen Blick in dein Wort werfen können, dass wir auch deinen Sohn darin sehen dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns heute wieder Ausrichtung gibst, dass du uns geistliche Stärkung gibst, dass du uns ausrichtest auf diesen Sieg, den dein Sohn für uns errungen hat, auf seine Gerechtigkeit, auf seinen Panzer, Herr. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns fähig machst, diesen Panzer zu ergreifen, darin zu stehen und so auch den Sieg davonzutragen. Und so bitte ich dich einfach jetzt um deine Gegenwart, um deinen Geist und dass du uns die Augen und die Ohren aufmachst. Amen. Ja, wie wir alle wissen, benutzt der Apostel Paulus immer wieder Bilder und Metaphern, um uns das Evangelium nahezubringen und auch bestimmte Aussagen zu verdeutlichen. Er verwendet zum Beispiel an einer Stelle das Bild eines Athleten, der sich an einem sportlichen Wettkampf beteiligt und versucht, einen Preis zu gewinnen. Dieses Bild finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 9. Oder an einer anderen Stelle, da redet der Apostel Paulus von einem Ackerbauern, der sich um seine Ernte bemüht und auch den Samen ausstreut. Dieses Bild finden wir in 2. Timotheus 2. Und in unserem Text hier, da benutzt der Apostel Paulus das Bild eines Soldaten, der sich zum Kampf rüstet und seinen Brustpanzer anlegt. Und ein Grund, und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum sich Paulus hier einem Bild aus dem Militär bedient, ist, dass er inspiriert durch den Heiligen Geist Bezug auf die Schrift selbst nimmt und seine Leser an das Bild des siegreichen Kriegers aus dem Buch Jesaja erinnert. Nämlich in Jesaja 59, da lesen wir, wie der Herr selbst als Kämpfer auszieht und seinem Volk die Gerechtigkeit bringt, die es braucht. Wir werden diese Stelle auch gleich noch gemeinsam anschauen. Aber ein anderer Grund ist sicherlich auch der, dass Paulus, wie ich das schon das letzte Mal gesagt habe, immer noch im Gefängnis sitzt und auch dort an einen römischen Soldaten angekettet ist. Das war einfach damals bei römischen Gefangenen so üblich, das hat man damals so gemacht. Und so war ihm natürlich diese Ausrüstung des römischen Legionärs gut bekannt und auch ständig vor Augen. Und die Legionäre zur Zeit des Paulus, die trugen einen Plattenpanzer, lateinisch hieß der Lorica Segmentata, und dieser Plattenpanzer, der schützte den Rumpf und die ganzen lebenswichtigen Organe. Und so beschützte dieser Panzer des Soldaten eigentlich seinen Brustkorb, seinen Thorax. Dieses Wort wird auch hier im Griechischen für diesen Brustpanzer verwendet. Und er bildete damit den wichtigsten Schutz für sein Herz, für seine Lunge, also für die ganzen lebensnotwendigen Organe. Und Paulus nimmt in unserem Text hier Bezug auf diesen Brustpanzer und sagt, dass auch wir in unserem geistigen Kampf gegen den Satan und seine Diener so einen Panzer brauchen. Nämlich das Bild, das er uns eigentlich hier in Vers 13 beschreibt, ist das eines langen Kampfes, bei dem der gewinnt, der am Ende noch steht, bei dem der siegreich ist, der sich am Ende noch auf seinen Beinen halten kann. Er sagt nämlich hier in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir sollen also stehen, wir sollen widerstehen. Und damit wir das sind, die da am Ende noch stehen, brauchen wir unter anderem auch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns vor den Attacken des Satans schützt und auch unser Herz vor seinen Schlägen abschirmt. Und deshalb wollen wir uns auch heute Morgen mit diesem Text befassen und uns ihm anhand von drei Fragen auch nähern. Nämlich die erste Frage wird sein, was ist eigentlich dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit überhaupt? Von welcher Gerechtigkeit redet Paulus hier denn überhaupt? Die zweite Frage wird sein, wie legen wir diesen Brustpanzer auch an? Und die dritte Frage, wie beschützt uns dieser Brustpanzer vor den Angriffen des Satans? Und anhand dieser drei Fragen wollen wir uns jetzt diesem Vers nähern und ihn auch gemeinsam studieren. Und wir wollen gleich mit der ersten Frage auch loslegen, nämlich was ist eigentlich dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit? Von was, von einer Gerechtigkeit redet Paulus hier überhaupt? Und es gibt viele Ausleger, die sagen, dass es sich bei diesem Brustpanzer um unsere eigene Gerechtigkeit, um unsere eigene Aufrichtigkeit auch handelt. Sie sagen, dass sich der Brustpanzer auf unsere eigene Treue gegenüber dem Gesetz und Gottes Geboten bezieht. Und der Gedankengang Dieser Ausleger ist meistens immer gleich oder recht ähnlich. Man sagt einfach, dass wenn man gerecht lebt und Gutes tut und Gottes Gebote hält, man dann auch weniger angreifbar gegenüber dem Satan und seinen Anklagen wird. Und das heißt einfach, der Teufel kann einem dann nichts mehr so leicht anlasten und irgendwas gegen einen vorbringen, einfach weil man auch weniger Sünde in seinem Leben hat. Und dieses Prinzip, dass man mit weniger Sünde natürlich schwerer angreifbar wird, ist in gewissem Sinne natürlich auch wahr. Aber ich denke nicht, dass Paulus hier über unsere eigene Gerechtigkeit als unseren wichtigsten Schutz vor dem Satan redet. Und dafür möchte ich euch auch gleich einige Gründe nennen. Nämlich zum einen sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Ich denke, wir wissen das alle aus den Bibelstunden, auch über den Galaterbrief. Das Gesetz, das weckt in uns nur noch mehr Begierden und macht in uns nur die Sünde größer. Es hilft uns nicht wirklich, gerecht zu leben. Und zum anderen richtet so eine Auslegung zwangsläufig auch immer den Blick auf uns selbst und unsere eigene Fähigkeit, in diesem Kampf gegen den Satan bestehen zu können. Sie lässt uns nicht auf Jesus schauen und auf seine Gerechtigkeit, sondern auf unsere eigene Rechtschaffenheit, auf unsere eigene Gerechtigkeit, in der wir niemals überwinden können. Wir sind in unserer eigenen Gerechtigkeit niemals fähig, dem Satan wirklich entgegenzustehen. Und wir sehen das auch in unserem Text, nämlich auch der Text selbst widerspricht dieser Ansicht. Nämlich in unserem Text, da heißt es, dass wir nicht in unserem eigenen Panzer stehen sollen, sondern wir sollen in dem Panzer Gottes stehen. Dieser Panzer schützt uns und der lässt uns überwinden. Wie wir hier auch in Vers 13 lesen, wo es heißt, dass wir die Waffenrüstung Gottes ergreifen und die anlegen sollen. Und das heißt, dieser Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe des Evangeliums und alle weiteren Gegenstände dieser Waffenrüstung, die gehören erstmal Gott und sie gehören nicht uns. Nur Gottes Gerechtigkeit ist stark genug, um uns vor allen Angriffen des Satans zu beschützen. Nur sein Brustpanzer ist wirklich unangreifbar und bietet uns vollkommenen Schutz. Unsere eigene Gerechtigkeit ist dagegen nicht mehr wie ein beflecktes Kleid. Wir sehen das in Jesaja 64, Vers 5, falls es jemand nachlesen möchte. Und das heißt, Paulus kann hier unmöglich unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigenen gerechten Taten meinen. Wir können niemals in unserem Kampf gegen einen so mächtigen Gegner wie den Satan auf unsere eigene Treue, auf unsere eigene Rechtschaffenheit vertrauen. Wenn wir das tun, sind wir in gewisser Weise schon besiegt. Der Teufel muss nämlich nicht einmal lügen oder sich irgendwas ausdenken, um Sünde in unserem Leben zu finden und damit in gewisser Weise auch unser Vertrauen komplett zunichte zu machen. Nämlich jeder von uns hat genug Sünde in seinem Leben, sodass der Satan nicht einmal eine Sekunde brauchen würde, um uns anzuklagen und uns damit einen tödlichen Stoß auch zu verpassen. Und wer trotzdem meint, er könne in seiner eigenen Gerechtigkeit in diesem Kampf bestehen, den möchte ich an dieser Stelle auch gerne mal ermutigen, die Biografien von einigen bekannten Männern Gottes auch zu lesen, die auch recht weit in ihrer Heiligung gekommen sind. Also lest gerne mal die Biografien von einem Hudson Taylor oder von einem George Whitefield und ihr werdet feststellen, dass je mehr sie auch in ihrer Heiligung zunahmen, desto weniger vertrauten sie auch auf ihre eigene Gerechtigkeit. Je weiter sie auch in diesem Prozess der Heiligung kamen, desto weniger verließen sie sich auch auf irgendwas in sich oder von sich selbst. Worauf sie alle bauten und vertrauten, war diese Gerechtigkeit, die in Jesus ist und die zu uns aus Gnade durch den Glauben kommt. Und selbst der Apostel Paulus, der wahrscheinlich mehr als jeder andere Mensch Grund gehabt hätte, auf sein eigenes Fleisch vertrauen zu können und sich zu rühmen, bezeugt, dass er allein in Christus gefunden werden möchte. Schlag mal mit mir Philipper 3 dazu auf. Ich möchte euch Philipper 3 ab Vers 4 lesen. Dort schreibt der Apostel, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also Paulus sagt uns in diesen Versen, dass wer auch immer meint, auf sein eigenes Fleisch vertrauen zu können, er bereit ist, sich dieser Person zu stellen. Egal wie viel diese Person auch nach dem Fleisch vorzuweisen hat, er hat mehr vorzuweisen und hat eigentlich auch mehr Grund, auf sich selbst vertrauen zu können. Er sagt, dass er beschnitten wurde am achten Tag, von der Abstammung her ein Israelit ist, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer und ein Verfolger der Gemeinde und in Bezug auf die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig ist. Das heißt nicht, dass er niemals gesündigt hat, sondern das bedeutet einfach, dass ihm niemand eine äußerliche Übertretung des Gesetzes auch vorwerfen konnte. Das heißt also, wenn es jemanden gab, der einen Panzer der Gerechtigkeit hatte, dann war es Paulus. Und trotzdem sagt er hier in Vers 8, dass er alles für Dreck erachtet. Im Griechischen steht hier eigentlich noch ein stärkeres Wort. Das könnte man auch mit Kot oder Mist übersetzen. Und er sagt also, er erachtet alles für Kot, um in Christus gefunden zu werden. Das heißt, er schaut in gewisser Weise auf seinen eigenen Panzer, auf seine eigene Gerechtigkeit und erkennt, dass dieser Panzer nichts als Abfall, nichts als Dreck ist. Er ist nicht einmal ansatzweise gut genug, um ihn vor Gott zu rechtfertigen oder im Schutz vor den Anklagen des Satans zu bieten. Und so verwirft er seinen eigenen Panzer, um in Christus gefunden zu werden, um seine Gerechtigkeit zu bekommen. Wir sehen es hier in Vers 9. Und das heißt, die Gerechtigkeit, auf die Paulus vertraute und von der er auch hier in unserem Text in Epheser 6 redet, ist nicht seine eigene Gerechtigkeit. Er vertraute auf eine fremde Gerechtigkeit, er vertraute auf eine externe Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erbracht hat. Und dass diese Gerechtigkeit Christus gehört und er sie an unserer Stelle erreicht hat, das wollen wir uns jetzt im Jesaja-Buch anschauen. Schlag mal mit mir Jesaja 59 auf. Nämlich auf diesen Text nimmt Paulus auch in Epheser 6 Bezug und wendet ihn auch auf uns und unseren Glaubenskampf mit dem Satan an. Und Jesaja prophezeit hier von unserem Herrn und sagt, dass er sein sündiges Volk durch seine vollkommene Gerechtigkeit retten wird, wie wir es auch vorhin im Psalm gelesen haben. Weil der Mensch nämlich alles andere als gerecht ist, muss er selbst kommen und uns seine Rechtschaffenheit, sein gerechtes Leben auch schenken. Und so beschreibt der Prophet Jesaja hier den Zustand von Gottes Volk eigentlich mit den folgenden Worten. Ich möchte hier ab Vers 12 lesen. Dort heißt es: Denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unserer Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünden, die kennen wir, brechen mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden von Unterdrückung und Abfall, mit Lügenworten schwanger werden und sie aus dem Herzen sprechen. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm der Rettung auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Also diese Verse, die reden natürlich von unserem Herrn Jesus und beschreiben ihn als diesen siegreichen Kämpfer, der auszieht, um die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit zurückzudrängen und das Böse zu überwinden. Und hier lesen wir, dass der Herr selbst sich aufgemacht hat und seine Gerechtigkeit wie ein Panzer, wie so ein Panzer angezogen hat, um damit sein Volk auch zu retten. Weil nämlich kein Gerechter da ist, keiner von uns erfüllt den Standard, muss er selbst kommen und die Gerechtigkeit, die Gott eigentlich von uns fordert, muss er selbst bringen. Er muss sich also selbst zum Kampf rüsten und das gerechte Leben, das Gott eigentlich von dir und von mir fordert, muss er selbst leben. Und das heißt, Gott schenkt uns in Christus nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern er schenkt uns auch gleichzeitig seine Gerechtigkeit, damit wir durch sie leben und vor Gott als gerechtfertigt dastehen können. Und das ist eigentlich der Kern, das ist das Herzstück dieser zentralen Rechtfertigungslehre, dass Gott seinen Sohn sandte, der unter das Gesetz geboren wurde, um das Gesetz auch an unserer Stelle zu halten und uns dann sein Leben dieses perfekten Gehorsams auch am Kreuz zu schenken und uns damit dann auch vom Gesetz loszukaufen. Das ist Galater 4, Vers 4. Und ich denke, ihr kennt alle diese Lehre von der freien Rechtfertigung in Christus sehr gut, aber ich denke, es ist auch immer wieder gut, diese Grundlagen auch zu wiederholen und sie auch zu festigen und dann auch zu schauen, wie sind ihre Konsequenzen auch für unseren geistigen Kampf mit dem Satan. Und das heißt also, Gottes Heiligkeit fordert nicht nur, dass wir bestimmte Dinge nicht tun und lassen, also nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht lügen, sondern sie fordert auch, dass wir anstelle dessen gewisse andere, gewisse gute Dinge tun, dass wir das Gerechte tun. Und deshalb ist Jesus auch nicht einfach nur für so ein verlängertes Wochenende auf diese Erde gekommen, so nach dem Motto, am Freitag gekommen und dann gestorben und dann am Sonntag wieder auferstanden, sondern er hat wirklich sein ganzes Leben hier verbracht, um Gottes Willen an unserer Stelle vollkommen zu tun und in seinem Leben alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die Gott von uns verlangt. Deshalb war er auch über 30 Jahre hier auf dieser Erde, um diesen perfekten Gehorsam für uns zu erbringen und an unserer Stelle unter anderem auch das Gesetz zu halten. Und die Reformatoren und später dann auch ihre Nachfolger, das waren dann die Puritaner, die prägten für diese Gerechtigkeit Jesu den Begriff der zugerechneten Gerechtigkeit, weil sie uns einfach durch den Glauben an Jesus zugerechnet, also angerechnet wird. Und das heißt, Gott rechnet, wenn er Menschen rechtfertigt, ihre Sünde Jesus an und betrachtet Jesu Gerechtigkeit dem Menschen zugehörig, wie bei so einem Bankkonto, da gibt es so eine Art Austausch. Schlag mal mit mir bitte dazu 2. Korinther 5, Vers 21 auf. In 2. Korinther 5, Vers 21, da drückt der Apostel Paulus das wie folgt aus. Er sagt nämlich, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott nahm unsere Sünde, unsere Schuld und tat sie auf das Konto seines Sohnes, um damit unser Minus auszugleichen und unsere Schuld damit auch zu tilgen. Das heißt, er brachte bildlich gesprochen unser Konto auf Null und löschte unsere Schuld am Kreuz aus, indem er auch die Strafe dafür trug. Aber ein leeres Konto alleine reicht nicht aus, um vor Gott bestehen zu können und gerecht zu sein. Ich muss mich bei diesem Zusammenhang immer wieder an so ein T-Shirt erinnern, den ich, glaube ich, mal bei so einem christlichen Online-Shop gesehen habe. Und auf diesem T-Shirt, da war so ein großer Kassenzettel aufgedruckt und auf diesem Kassenzettel waren alle möglichen Sünden aufgelistet. Und unten stand so etwas wie alles von Jesus bezahlt. Und das möchte natürlich ausdrücken, dass der Träger dieses T-Shirts keine Schuld mehr hat, weil Jesus für ihn auch alles beglichen hat. Und das ist natürlich auch wahr, dass wir in Christus die Vergebung all unserer Sünden haben. Aber bloß kein Minus mehr auf unserem geistlichen Konto zu haben, bedeutet noch nicht auch diese positive Gerechtigkeit zu haben, die Gottes Wesen auch von uns verlangt. Ein Prediger hat es, glaube ich, mal gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Nullen kommen nicht in den Himmel. Was wir also brauchen, ist nicht nur eine schwarze Null auf unserem geistigen Konto. Nein, wir brauchen auch eine positive Gerechtigkeit. Wir brauchen ein Leben des vollkommenen Gehorsams gegenüber Gott und seinem Willen, um in seine Gegenwart treten zu können. Wenn Gott nämlich heilig und gerecht ist, dann müssen auch wir vollkommen heilig und gerecht sein, um mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Das heißt, wir brauchen einen positiven Kontostand, um jetzt bei unserem Bild zu bleiben. Und diesen positiven Kontostand hat Jesus auch für uns erbracht und uns auch im Glauben geschenkt. Jesus ist nämlich nicht nur für uns gestorben, sondern er hat auch für uns gelebt. Paulus macht es auch hier in diesem Vers deutlich. Er sagt nämlich hier, Gott machte Jesus zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das heißt, Gott rechnet uns das Leben Jesu an und betrachtet seine Gerechtigkeit als uns zugehörig, sodass, wenn Gott uns jetzt ansieht, er nicht länger uns und unsere Schuld sieht, sondern diesen perfekten Gehorsam seines Sohnes. Und dieser Akt der Zurechnung ist erstmal rein rechtlicher Natur. Theologen bezeichnen das auch immer wieder als forensisch. Ihr müsst euch diesen Begriff nicht merken, aber das bedeutet einfach mit einem Gerichtsverfahren zu tun habend. Also das heißt, es ist eine gerichtliche, es ist eine rechtliche Anrechnung, die erstmal unseren Charakter und unser Wesen nicht verändert. Das kommt dann im Prozess der Heiligung. Das heißt aber, wir sündigen immer noch und fehlen immer noch, aber von unserer Stellung her sind wir in Christus gerecht gesprochen, weil Gott uns diese Gerechtigkeit Jesu angerechnet hat. Wir haben also in Christus eine komplett neue Stellung erhalten, in der uns auch dieses Leben Jesu angerechnet, in der uns dieses Leben Jesu auch zugeschrieben worden ist. Und auch wenn wir noch fallen, so verändert das letztlich nie wieder unsere Stellung, die wir in Christus haben. Wir sind und bleiben Gerechtfertigte. Und diese Lehre von der angerechneten Gerechtigkeit Gottes, die finden wir an ganz vielen Stellen in der Schrift, zum Beispiel in Römer 3, in Römer 3, 26 oder in Römer 5, 1. Oder auch in Galater 2, Vers 16. Und auch im Alten Testament, da finden wir diese Lehre schon. Und der Prophet Jesaja, der gibt Zeugnis auch davon und sagt in Jesaja 61, Vers 10, er sagt dort nämlich Folgendes: Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Also diese Aussage im Kontext von Jesaja 61, die bezieht sich natürlich erstmal auf unseren Herrn Jesus und beschreibt ihn, wie er mit dieser göttlichen, mit dieser vollkommenen Gerechtigkeit gekleidet ist und in dieser Gerechtigkeit uns auch die Erlösung gebracht hat. Aber diesen Mantel, dieses Kleidungsstück möchte Gott auch uns zur Verfügung stellen. Er möchte es auch uns schenken, damit wir es anziehen. Und diese Gerechtigkeit ist das, was wir in unserem geistigen Kampf brauchen und was uns vollkommenen Schutz vor unserem Widersacher auch bietet. Und hier stellt sich natürlich auch gleich die Frage, wie ziehen wir dann diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit an? Wie legen wir diese Waffenrüstung Gottes auch an? Nämlich der Satan wird alles dafür tun, damit wir diesen Brustpanzer nicht anziehen. Denn sobald wir diesen Brustpanzer einmal anhaben, sind wir unangreifbar und bieten ihm keinerlei Angriffsfläche mehr für irgendwelche Anschuldigungen, für irgendwelche Anklagen. Und so hat er natürlich in gewisser Weise ein großes Interesse daran, dass wir diesen Brustpanzer erst gar nicht anziehen. Und deshalb kommt er und sagt sowas wie zum Beispiel, du brauchst doch diesen Brustpanzer Jesu gar nicht. Du brauchst doch keine fremde Gerechtigkeit. Du bist doch eigentlich ein ganz anständiger Kerl. Wofür braucht denn ein guter Mensch wie du die Gerechtigkeit Jesu? Und dabei kann man sogar Gott die Anerkennung für die gerechten Werke in seinem Leben geben und trotzdem in die Irre gehen, weil man darin seine Rechtfertigung sucht. Erinnert euch mal nur in diesem Zusammenhang an dieses Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer aus Lukas 18. Dort betet nämlich der Pharisäer in Vers 11, er sagt nämlich dort: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner hier. Und diese Aussage von diesem Pharisäer ist eigentlich sehr interessant, nämlich der Fehler dieses Pharisäers ist nicht, dass er Gott nicht zugestehen würde, dass er auch das Gute in seinem Leben gewirkt hat. Er sagt nämlich noch in Vers 11 hier: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen. Sondern der Fehler dieses Pharisäers ist, dass er in dieser Gerechtigkeit, in diesen guten Taten seine Rechtfertigung sucht. Und was sagt Jesus über diese Art von Gerechtigkeit? Was sagt er über die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer in Matthäus 5, Vers 20? Macht er das, glaube ich, ganz klar. Er sagt nämlich dort zu seinen Jüngern: Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das heißt also, unsere praktische Gerechtigkeit ist niemals ausreichend, um damit vor Gott bestehen zu können. Sie ist wirklich im besten Fall nicht mehr als dieses befleckte Kleid, wie wir in Jesaja 64 auch sehen können. Es gibt nichts in uns oder aus uns, was uns irgendwie vor Gott annehmbar machen könnte. Der Einzige, der uns vor Gott annehmbar machen kann, ist Christus und die Gerechtigkeit, die wir in ihm haben. Und diese Gerechtigkeit, die wird uns alleine durch den Glauben zuteil. Im Römerbrief, da entfaltet Paulus dieses große Thema der Gerechtigkeit aus Glauben und schreibt, dass wir Gottes Gerechtigkeit alleine durch das Vertrauen, alleine durch den Glauben an seinen Sohn bekommen. Geht mal mit mir in Römer 1, Vers 16. In Römer 1, Vers 16 schreibt Paulus Folgendes: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also das sind wohl die bekanntesten Verse aus dem Römerbrief und fassen ihn, denke ich, auch am besten wirklich zusammen. Und wir lesen hier, dass uns Gott seine Gerechtigkeit alleine durch den Glauben an seinen Sohn schenkt. Und auch in der Kirchengeschichte spielten diese Verse und vor allem auch diese Gerechtigkeitsfrage eine entscheidende Rolle. Nämlich Martin Luther bekehrte sich beim Studium dieser Verse und stieß damit die ganze Reformation an. Aber davor verbrachte er wirklich einige Jahre auch auf dieser Suche nach dieser Gerechtigkeit Gottes und ging sogar ins Kloster dafür, in der Hoffnung, diese Gerechtigkeitsfrage endlich klären zu können. Und so tat er dort in diesem Kloster, was man ihm sagte, um endlich Frieden, um endlich Vergebung und Versöhnung mit Gott zu finden. Aber nichts half, er fand einfach keine Ruhe, er fand keinen Frieden. Er dachte immer, diese Gerechtigkeit, die Gott von ihm wollte, sei etwas Aktives, das er selbst produzieren müsste und nicht einfach irgendwas, nicht eine Gerechtigkeit, die Gott ihm einfach schenken würde. Und dann aber beim Lesen dieser Verse, da dämmerte es ihm plötzlich und der Heilige Geist, der machte es ihm klar, dass er die Sache verkehrt herum betrachtet hatte. Nicht er musste die Gerechtigkeit, die Gott von ihm wollte, erbringen, sondern sein Sohn hat diese Gerechtigkeit für ihn schon erbracht. Das heißt, er erkannte plötzlich, dass er nichts tun kann und nichts tun muss, um diesen gerechtfertigten Stand vor Gott zu bekommen oder zu erhalten. Es wurde für ihn schon alles getan. Unsere gerechtfertigte Stellung vor Gott ist unabhängig von unserer eigenen Leistung und beruht alleine auf dem, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb bezeichnete auch Luther dann immer wieder diese Gerechtigkeit Gottes als passive Gerechtigkeit, weil sie uns ohne das Tun von Werken einfach durch den Glauben geschenkt wird. Und dieses Vertrauen auf Christi Gerechtigkeit, das hört mit unserer Bekehrung nicht auf. Nämlich der Text hier in Römer 1 sagt, dass der Gerechte auch aus Glauben leben wird. Das heißt, er nimmt auch tagtäglich diese Verheißungen Gottes in Anspruch und er lebt daraus. Er vertraut also weiter auf dieses Evangelium und darauf, dass diese Gerechtigkeit Jesu ihn auch in seinen alltäglichen Kämpfen, in seinen alltäglichen Anfechtungen schützt und bewahrt. Und ich bin mir sicher, dass ihr dem auch zustimmen würdet, wenn ich jetzt sage, dass Gottes Güte, Gottes Gnade nicht von unseren Werken abhängig ist, sondern alleine von dem Werk Jesu. Aber wie oft vergessen wir diese wichtige Lektion in unseren täglichen Kämpfen, in unseren geistigen Anfechtungen? Und wie oft denken wir, und ich natürlich mit eingeschlossen, dass Gott uns jetzt wohlgesonnener ist, weil wir diese oder jene Sünde gelassen haben, weil wir diese oder jene Sache überwunden haben? Wie oft meinen wir oft unbewusst, dass weil wir zum Beispiel heute stille Zeit gemacht haben oder zu einer bestimmten Versuchung Nein gesagt haben, uns Gott jetzt wohlgesonnener ist. Und das heißt, wir machen in solchen Situationen Gottes Liebe wieder von unserer eigenen geistlichen Leistung abhängig. Und wenn wir dann doch fallen, und das passiert dann immer wieder, Gott lässt es zu, dann sind wir oft frustriert, aber nicht unbedingt, weil wir jetzt durch unsere Sünde unseren Herrn verletzt haben, sondern oft einfach mehr, weil wir unsere Zuversicht auf unsere eigene Leistung basiert haben und die jetzt zunichte ist. Und deshalb tun wir auch gut daran, uns auch tagtäglich an dieses Evangelium zu erinnern, indem wir uns immer wieder klar machen, dass wir nicht aufgrund von unserer Leistung von Gott gerechtfertigt worden sind, sondern alleine aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Wir tun also gut daran, uns das immer wieder vor Augen auch zu führen und Gott zu bitten, dass er natürlich diese Wahrheit in uns auch groß macht und festmacht, dass Jesus nämlich der Grund ist, warum wir jetzt Vergebung, Gnade, Annahme, Liebe, Frieden mit dem Vater haben und nicht wir selbst und auch nicht die Frucht, die in unserem Leben entsteht. Wir leben nämlich immer noch primär aus dieser Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben und sollten sie uns deshalb auch immer wieder selbst predigen, um dem Feind damit auch entgegentreten zu können. Wir sollten sie natürlich auch anderen predigen, aber in erster Linie sollten wir uns konstant selber vor Augen halten. Und das bedeutet, dass unser Bedarf für Christus und das Evangelium niemals endet. Ich denke, ihr wisst es alle. Wir leben nicht nach dem Motto, ja, jetzt haben wir das Evangelium verstanden und jetzt können wir uns wichtigeren Lehren der Bibel zuwenden. Nein, das Evangelium, das ist die wichtigste Lehre der Bibel und wir brauchen es tagtäglich auch, um daraus zu leben und natürlich auch, um daraus unsere geistlichen Kämpfe bestreiten zu können. Und wir brauchen es auch, weil wir einen mächtigen Widersacher haben, der uns angreift und uns versucht, mit allen Mitteln geistig zu schaden. Und wie er das tut, das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir sehen nämlich in der Schrift und an dieser Aufforderung, den Gürtel der Wahrheit anzuziehen in Epheser 6, dass der Satan sich unter anderem der Lüge bedient, um uns zu verführen und uns von unserem Herrn abzulenken. Aber er hat noch eine andere mächtige Waffe in seinem Arsenal, die er mindestens genauso häufig einsetzt wie die Lüge. Und das ist die Anklage. Und wir sehen das zum Beispiel in Offenbarung 12, wo er als Verkläger der Brüder bezeichnet wird, oder auch in Sacharja 3. Und diesen Text möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam lesen. Schlagt mal mit mir Sacharja 3, Vers 1 auf. Nämlich dieser Text ist etwas weniger bekannt und deswegen möchte ich ihn mit euch gemeinsam lesen. Nämlich in dem Buch Sacharja, da bekommt der Prophet Sacharja 8 Visionen von Gott. Und hier in Kapitel 3, da finden wir die 4. Vision Sacharjas. Und dort lesen wir, wie der Satan zum Hohepriester Israels, zu Jeschua kommt, um ihn anzuklagen. Und hier heißt es in Sacharja 3, Vers 1, und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Herr stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Jeschua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Also der Prophet Sacharja, das sieht hier diesen Hohepriester Jeschua, der vor Gott steht und er sieht, wie der Satan zu seiner Rechten steht und bereit ist, ihn anzuklagen. Er sagt, dass Jeschua schmutzige Kleider anhat und dass er nicht würdig ist, diesen Dienst im Tempel zu tun. Und diese schmutzigen Kleider, die stehen natürlich für seine eigene Gerechtigkeit, die sündhaft ist, die fehlerhaft ist und mit der er sich auch Gott nicht nahen kann. Aber was passiert, als der Satan beginnt, Jeschua anzuklagen? In Vers 4, dort lesen wir es. Und Jeschua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Sorry, das war Vers 3. Vers 4. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Also hier lesen wir, dass der Herr selbst Jeschua zu Hilfe kommt und Jeschua diese unreinen Kleider abnehmen lässt. Er gibt ihm neue Kleider dafür. Er schenkt ihm sein eigenes Festgewand, seine eigene Gerechtigkeit. Und was tut der Satan währenddessen? Was ist seine Rolle dabei? Er verklagt, er beschuldigt ihn. Sein Ziel ist es, Jeschuas Sünde aufzudecken, ihn an den Pranger zu stellen. Und nicht, dass Gott nicht um unsere Sünde weiß und irgendwie den Satan dafür brauchen würde, um sich an unsere Schuld zu erinnern, aber der Satan liebt es einfach, uns anzuklagen und uns zu beschuldigen. Und auch wenn wir aus der Schrift her wissen, dass der Satan diese Art der Anklage nicht mehr im Himmel vorbringen kann, wir sehen in Offenbarung 12, dass er aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, so kann er doch uns immer noch hier auf dieser Erde anklagen. Er kann uns immer noch hier auf dieser Erde angreifen. Er kann noch immer unsere Heilsgewissheit attackieren und uns zweifeln lassen, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Die Gnade kann er uns zwar nicht mehr nehmen, aber er kann versuchen, uns die Freude an unserem Heil, an unserer Rettung zu nehmen, sodass wir deprimiert und niedergeschlagen dann durch dieses Leben gehen. Und genau das ist sein Ziel. Er möchte diesen Glauben an Jesus so unattraktiv wie möglich machen. Und dazu beschwert er natürlich auch immer wieder unser Gewissen und ruft uns dazu natürlich auch immer wieder unsere Sünden in Erinnerung. Wenn er es nämlich schafft, unsere Gewissheit zunichte zu machen, dann ist es seinem Ziel, Jesus und den Glauben an ihn schlecht zu machen, ein großes Stück auch weitergekommen. Und das wussten unter anderem auch schon unsere Vorgänger, nämlich die Puritaner im 17. Jahrhundert. Und so schreibt einer dieser puritanischen Prediger über diese Angriffe des Satans auf unsere Heilsgewissheit. Er schreibt nämlich sinngemäß Folgendes: So groß ist der Neid und die Feindschaft des Satans gegen die Freude und den Trost der Christen, dass er nicht anders kann, als alles zu tun, um arme Seelen in Zweifeln und Finsternis zu halten. Der Neid des Satans ist so groß gegen die Freude und den Trost der Heiligen, dass er nicht ruhen kann und nicht aufhören kann, alle seine Täuschungen anzuwenden, um arme Seelen von der Heilsgewissheit abzuhalten und ihr Leben zu einer Last für sie zu machen. Satan weiß, dass die Gewissheit eine Perle von großem Wert ist, die die Seele für immer glücklich macht. Er weiß, dass die Gewissheit die Wüste eines Christen zu einem Paradies macht. Und deshalb ist er sehr eifrig und fleißig darauf bedacht, Seelen von der Heilsgewissheit fernzuhalten, ebenso wie er darauf bedacht war, Adam aus dem Paradies zu werfen. Das heißt, ich denke, wir sehen schon, dass Satan wirklich ein großes Anliegen hat, unsere Zuversicht in Christus zu erschüttern und unsere Heilsgewissheit auch immer wieder anzugreifen. Und deshalb klagt er uns unter anderem auch immer wieder an. Wie er das genau macht, das möchte ich euch jetzt anhand von zwei Beispielen auch aufzeigen. Und dabei betrifft das erste Beispiel eher Neubekehrte, also Leute, die frisch im Glauben sind. Es gibt nämlich immer wieder Christen, die auch kurz nachdem sie zum Glauben gekommen sind und auch echte Veränderungen in ihrem Leben erfahren haben, plötzlich vom Satan auf diesem Gebiet attackiert und an ihre Sünden erinnert werden, sodass sie auch von bestimmten Gedanken nur schwer loskommen. Entweder wegen einer speziellen Sünde aus ihrer Vergangenheit oder einer bestimmten Sünde aus ihrer Gegenwart. Auf einmal drehen sie sich nur noch um diese eine Sünde. Ihre ganze Freude über die Vergebung, über die Gnade, über Christus und das Evangelium scheint auf einmal abhanden gekommen zu sein. Und anstelle dessen sind sie einfach nur noch deprimiert und traurig. Und der Grund, warum sie keine Freude mehr haben, ist eigentlich immer der gleiche. Sie haben eine Sünde in ihrem Leben begangen, entweder in der Vergangenheit oder nach ihrer Bekehrung, bei der sie sich nicht sicher sind, ob sie auch vergeben ist. Sie richten also ihren Blick nicht mehr auf ihren Herrn, sondern nur noch auf diese eine Sünde und grübeln über sie Tag und Nacht. Und der Satan, der liebt natürlich solche Angriffe. Er kommt und sagt, nun, du bist also Christ geworden und du meinst, Gott hat dir alle Sünden vergeben. Du meinst, du hast jetzt von Gott Gnade bekommen und du wurdest von ihm reingewaschen. Aber kannst du dich noch an diese eine spezielle Sünde in deinem Leben erinnern? Kannst du dich noch daran erinnern, was du damals gesagt oder getan oder gedacht hast? Das würde doch niemals ein Kind Gottes tun. Diese Sünde ist viel zu schwer, als dass sie dir Gott jetzt einfach vergeben könnte. Und oftmals passiert es auch, dass der Satan dabei sogar auch noch bestimmte Bibelstellen zitiert und sogar verdreht, um uns damit auch endgültig zu Fall zu bringen. Besonders bei Leuten, die gerade erst zum Glauben gekommen sind, die noch nicht so wirklich in der Schrift auch gefestigt sind. Er kommt und sagt zum Beispiel, Du denkst, du kannst jetzt einfach zu Gott gehen und ihn um Vergebung bitten. Nein, du hast kein Recht dazu. Steht nicht im Hebräerbrief, in Hebräer 6, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, wieder zur Buße zu erneuern. Genau das ist bei dir der Fall. Du hast dich von Gott abgewandt und ihm den Rücken zugekehrt. Und für dich gibt es keine Vergebung mehr. Für dich gibt es nur noch Gericht. Und vielleicht kennst du solche oder ähnliche Angriffe auch aus deinem eigenen Leben. Ich kenne sie zumindest sehr gut. Und die Frage ist, die sich hier natürlich stellt, wie wir mit solchen Angriffen umgehen können, wie wir mit solchen Anklagen auch fertig werden können. Und ich denke, dass es hier zunächst einmal wichtig ist, die Schrift auch gut zu kennen und zu wissen, dass diese Bibelstellen auch, die über die Sünde gegen den Heiligen Geist reden, nichts davon sagen, dass diese Menschen auch wirklich wiedergeboren waren, die sie begangen haben. Die Wahrheit ist eigentlich, dass diese Stellen über Menschen reden, die den Glauben an Christus bewusst auch verleugnen. Und das, obwohl sie die volle Offenbarung Gottes über seinen Sohn bekommen haben. Das heißt, sie haben erkannt, wer Christus ist und was er getan hat. Und trotzdem lehnen sie sein Opfer für ihre Sünden ab. Trotzdem kehren sie Christus den Rücken, um stattdessen zum Beispiel in anderen Religionen, zum Beispiel im Judentum, ihr Heil zu finden. Das war genau auch die Gefahr, in der auch die Leser des Hebräerbriefs standen. Wer sich also dieser Sünde schuldig macht, der sorgt sich nicht so sehr darum, ob er jetzt gegen den Heiligen Geist sündigt oder nicht. Er wendet sich stattdessen wirklich bewusst auch von Christus ab und verhärtet auch sein Herz dem Evangelium gegenüber. Und ich denke, dieses Wissen, dass es hier nicht um Wiedergeborene geht, das sollte uns zunächst einmal Zuversicht geben. Aber natürlich können wir diese Art von Angriffen auch abwehren, indem wir unseren Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Nämlich die Gerechtigkeit Jesu, die wir im Glauben für uns in Anspruch nehmen, die schützt uns vor allen Anklagen, indem sie unsere Sünde auch bedeckt und uns vor Gott als gerecht dastehen lässt. Das heißt, wir büßen in Christus niemals wieder unsere gerechtfertigte Stellung ein, wenn wir in Sünde fallen. Wir bleiben von unserer Position her in Christus immer gerecht und müssen nicht nach jeder Sünde zur Frage der Rechtfertigung zurückkehren und schauen, ob die Gnade auch dafür ausreicht. Nein, wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass unsere Rechtfertigung ein für alle Mal in Christus passiert ist und dass seine Gerechtigkeit alles zudeckt. Es kommt also nicht darauf an, welche Sünden wir in der Vergangenheit getan haben oder vielleicht auch in der Gegenwart. Es ist nicht relevant, wie unwürdig wir sind. Was relevant ist, ist, dass er würdig ist und dass wir in ihm sind, dass wir eine neue Stellung in ihm bekommen haben, dass wir seinen Brustpanzer anhaben. Und auch wenn diese Gedanken über unsere Schuld und über unsere Sünde immer wieder hochkommen, ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dann können wir sie einfach überwinden, indem wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und wer wir in ihm sind, indem wir auch wirklich bewusst seine Gerechtigkeit im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Und das ist eine Art und Weise, wie uns dieser Brustpanzer dabei hilft, diese Angriffe des Satans abzuwehren und im Glauben wirklich festzubleiben und festzustehen. Und eine andere Art und Weise möchte ich jetzt an einem anderen Beispiel aufzeigen. Und dieses Beispiel betrifft eher ältere Geschwister, Leute, die schon etwas länger auch im Glauben sind. Nämlich einige Gläubige, die stellen auch fest, dass ihre Begeisterung und ihre Freude über die Gnade und das Evangelium auch gewissen Schwankungen unterliegt und auch ihre Freude im Glauben manchmal etwas nachlässt. Also zu Beginn waren sie vielleicht noch wirklich feurig im Glauben und voller Elan und auch voller Hingabe, doch mit der Zeit merken sie, dass sie nicht mehr diese gleiche Freude wie am Anfang ihres Glaubenslebens spüren und gewissermaßen auch in einem geistlichen Tal auch angekommen sind, in dem sich auch in gewisser Weise geistliche Trägheit bei ihnen breit gemacht hat. Zu Beginn hatten sie vielleicht noch viele tolle Erfahrungen mit Jesus, aber mit der Zeit sind sie wirklich in dieser geistlichen Trockenheit, in dieser Trägheit auch angekommen, die sie so bisher auch nicht kannten. Ganz ähnlich wie zum Beispiel der Prophet auch Elia im Alten Testament in 1. Könige 18, da lesen wir, dass er betet und Gott daraufhin Feuer vom Himmel schickt und den gesamten Altar verbrennen lässt. Und man müsste meinen, diese tolle Glaubenserfahrung würde ihn durchtragen durch das ganze Leben. Er würde nie wieder zweifeln. Und dann in 1. Könige 19, das ist nur ein Kapitel später, da wird er dann schon von seiner Angst übermannt und flieht dann vor Isabel in die Wüste und wünscht sich dort eigentlich nur zu sterben. Und so eine ähnliche Erfahrung machen oft auch heute Kinder Gottes durch. Sie fragen sich einfach mit der Zeit, wo ihre Freude, ihre Begeisterung im Glauben geblieben sind und beginnen dann an ihrer Echtheit auch zu zweifeln. Und der Satan kommt und fördert natürlich diese Zweifel. Er sagt, schau mal, ein echter Christ hat Freude im Glauben. Du hast keine Freude im Glauben. Du bist gar kein echter Christ. Ein echter Gläubiger würde niemals durch eine Depression gehen. Du bist nicht mehr als ein Heuchler. Deine Bekehrung und deine anfängliche Begeisterung über Jesus und das Evangelium sind alles nur eingebildete Erfahrungen. Deine Zuversicht ist nichts weiter als eine Täuschung. Du bist ein Heuchler, der seine Hoffnung aus Sand gebaut hat. Deine geistige Trägheit, deine Freudlosigkeit sind Beweis genug, dass du kein Kind Gottes bist. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch kennt auch diese Art von Angriffen. Und ich denke, dass es hier zunächst einmal auch wichtig ist, zu wissen, dass natürlich auch Schwankungen in unseren Emotionen, in unseren Gefühlen auch von körperlichen Dingen auch ausgelöst werden können, wie uns das auch oft gläubige Ärzte bestätigen. Nämlich der Körper verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit und so liegen natürlich auch unsere Emotionen gewissen Schwankungen. Aber oftmals haben diese Schwankungen natürlich auch geistige Gründe und Gott schickt uns wirklich bewusst auch durch diese geistigen Täler, damit wir ihn besser kennenlernen und ihm mehr Vertrauen lernen können. Und auch in diesen geistigen Tälern, in denen wir uns immer wieder wiederfinden, da hilft uns dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nämlich auch hier ist es entscheidend zu erkennen und zu wissen, dass unsere Stellung in Jesus eine andere ist, wie uns das vielleicht manchmal unsere Gefühle suggerieren möchten. Auch hier sollten wir erkennen, dass unsere Gerechtigkeit außerhalb von uns liegt, nämlich in Christus und nicht von unseren Gefühlen abhängig ist. Ich möchte euch da nur an eine Vater-Kind-Beziehung erinnern, egal ob sich der Sohn oder die Tochter danach fühlt, er oder sie bleibt einfach das Kind seines Vaters. Die Stellung dieses Kindes wird niemals durch seine Gefühle aufgehoben. Das heißt, wir werden also nicht durch unsere Gefühle gerechtfertigt, sondern durch diese Gerechtigkeit, die uns in Christus angerechnet wurde. Und wenn wir das erkennen, wenn wir darin festbleiben, dann kann natürlich auch unsere Freude, unser Feuer im Glauben auch leichter wieder zurückkehren. Und wir können auch unseren Herrn wieder für seine Gnade uneingeschränkt preisen. Nämlich diese Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, ist der Sieg, den Jesus für uns in seinem Leben auch errungen hat. Nämlich der Teufel hat am Kreuz schon seine entscheidende Niederlage erlitten und ist jetzt nichts weiter als ein bellender Hund, könnte man sagen, an Gottes Leine. Er kann nichts tun, was Gott nicht auch zulassen würde. Und dennoch stellt sich uns und auch mir immer wieder die Frage, warum Gott ihn dann nicht einfach aus dem Verkehr zieht. Warum er dann noch immer hier auf dieser Erde sein Unwesen treiben darf, warum er immer noch auch hier immer wieder auch anklagen darf. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass Gott möchte, dass wir etwas begreifen. Er möchte nämlich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir verstehen, dass unsere Gerechtigkeit allein in Christus zu finden ist und niemals in uns selbst. Er möchte, dass wir verstehen, dass sein Brustpanzer, sein Werk für uns genug ist und jede Hoffnung auf uns selbst, unsere eigene Leistung auch fahren lassen. Und Paulus drückt diese Wahrheit, dass Jesus für alle unsere Kämpfe, für alle unsere Bedrängnisse genug ist, auch in 2. Korinther 4 aus, nämlich in 2. Korinther 4, Vers 7 sagt er Folgendes, er sagt nämlich dort, wir haben aber diesen Schatz, nämlich diesen Schatz des Evangeliums, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Das heißt, der Grund, warum wir, denke ich, noch hier sind und auch diese Kämpfe noch erleben, ist, dass wir verstehen, dass alles und vor allem auch unsere Gerechtigkeit von Gott, von Christus kommt und nicht von uns. Und ich meine mit diesem Verstehen nicht nur jetzt ein rein verstandesgemäßes Bejahen, sondern wirklich ein Verinnerlichen, sodass es auch eine Veränderung in unserem praktischen Leben nach sich zieht. Nämlich, wie oft passiert es, dass wir in Sünde fallen und dann kommt natürlich der Satan und klagt uns an und dann denken wir unbewusst sowas wie, so jetzt kann ich erstmal nicht zu Gott kommen, jetzt muss ich erstmal ein bisschen abwarten und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann kann ich erst wieder zu Gott gehen. So als ob Gottes Gnade von unserer Leistung abhängig wäre. Aber ich denke, dass Gott wirklich möchte, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir uns voll und ganz auf seinen Sohn und seine Gerechtigkeit im Glauben auch verlassen. wo wir zum Beispiel auch mit dem Propheten Jeremia bekennen und sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit und nichts anderes. Das ist Jeremia 23, Vers 6. Und der Weg dorthin ist oft mühselig und beschwerlich, aber er ist, denke ich, notwendig, damit wir verstehen, dass dieser Brustpanzer, dass diese Gerechtigkeit, die schon viele Gläubige durch die Jahrhunderte hinweg bewahrt und beschützt hat, auch uns bewahrt und beschützt und uns auch sicher ans Ziel bringen wird. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und mit den Worten von Paulus aus Römer 8 schließen. Schlag mal mit mir Römer 8, 31 auf. Nämlich in Römer 8, dort bringt Paulus nochmal unsere ganze Zuversicht, die wir in Christus haben, auf den Punkt und zeigt uns, welche Auswirkungen diese Gerechtigkeit Jesu auch für uns hat. Nämlich er sagt in Römer 8, 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr, wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.